Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Und damit ein sportliches Willkommen aus dem Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft. Robert ist heute nicht mit dabei bei uns beim Podcast. Der musste berufsbedingt zurück nach München. Aber ich habe mir natürlich Verstärkung geholt in Form eines deutschen Nationalspielers. Grüß dich, JT. Schön, dass du dabei bist.
Alles aus.
JT, ihr habt heute Off-Day zwischen Achtelfinale und Viertelfinale. Ihr hattet bisher 6 Spiele in 12 Tagen. Wie geht's dir?
Ja, ich würde sagen, überraschend gut. Also körperlich fühle ich mich gut. Ich glaube, das geht dem Team genauso. Ich glaube, Gordy und die Coaches machen einen guten Job, uns da gerade auch im Training nicht zu überladen. Also von daher, körperlich geht's gut und mental natürlich die Vorfreude steigt.
Wie oft liegst du auf der Liege, um dich durchkneten zu lassen von den Physios?
Ja, schon mindestens einmal täglich.
Und es ist ja auch anders, als man vermuten würde, dass man zum Physio geht und das tut irgendwie gut oder so. Viele denken ja, da kriegt man eine Massage und dann geht's wieder gut. Das sind ja schon Schmerzen, oder?
Ja, also das ist eigentlich das Schmerzhafteste am Tag, wenn der Physio dann in so eine schmerzhafte Stelle, so einen Triggerpunkt reingeht mit seinem Ellenbogen oder im Daumen. Und es ist nicht immer angenehm, aber man weiß eben, dass es einem danach besser geht und man besser performen kann.
Der Euroleague- und BBL-Takt ist ja auch enorm, aber ihr habt zumindest keine Back-to-Back-Spiele. Gibt es irgendeinen Unterschied in deinen Routinen im Gegensatz zur normalen Saison und wenn ja, wie sehen die aus?
Natürlich ein bisschen, also ist schon ein bisschen anders. Gerade die Pre-Game-Routine ist hier ein bisschen anders. Da haben wir kleinen Gruppen, die auf dem Feld sich aufwärmen und das weicht so ein bisschen ab von der Routine, die ich in Berlin habe. Aber alles in allem versuche ich trotzdem hier für mich gleiche Routinen oder ähnliche Routinen für mich zu finden. Und das funktioniert soweit ganz gut.
Was hast du sonst so für Routinen vorm Spieltag? Dirk Nowitzki hat einen Teller Nudeln gegessen vor jedem Spiel. War zumindest aus seinem Buch rauszulesen. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist das, was ich mache?
Ich esse wahrscheinlich auch immer einen Teller Nudeln. Ja, also klar, Carbs vom Spiel sind wichtig, aber ansonsten nicht wirklich. Also ich versuche halt ungefähr eine ähnliche Zeit schlafen zu gehen. Also es ist klar, es ist schwierig, wenn du jetzt wie in der Gruppenphase Back-to-Back-Spiele hast und dann um 20.45 Uhr spielst, dann kommst du vielleicht ins Hotel um Mitternacht zum Essen. Dann ist natürlich schwer, dann irgendwie direkt schlafen zu gehen. Das sind natürlich Sachen, die anders sind. Aber jetzt gerade hier in der K.O.-Runde, wo man immer auch mal einen Tag dazwischen hat, ist das angenehmer und man kann so ein bisschen seine Schlafroutinen auch durchziehen.
Mhm. Das eine ist ja hauptsächlich eine körperliche Geschichte, diese Müdigkeit. Es ist aber natürlich auch eine mentale Geschichte, über so ein Turnier diese Fitness zu behalten. Es sind ja unfassbar viele Eindrücke, die da als Spieler auf euch einprasseln. Was machst du, um das Ganze zu verarbeiten?
Ich versuche halt so schnell wie möglich runterzukommen nach den Spielen. Also sind natürlich unglaubliche Eindrücke und wenn man da vor 18.000 Leuten spielt und die Halle ist laut und es sind sehr viele Eindrücke, man gewinnt vielleicht Double Overtime gegen Litauen. Das sind natürlich alles Sachen, die einen sehr pushen, sehr hypen. Aber ich glaube, gerade in solchen Phasen ist es auch wichtig, danach abzuschalten. Klar, dass man muss es genießen, wenn es passiert, aber man darf nicht zu lange an den Spielen hängen, also gerade ob gewonnen oder verloren. Das nächste Spiel ist ja in der Regel in 1-2 Tagen, also von daher bringt das nichts, wenn man da ja sich zu lang mit den Sachen aufhält und ich versuche einfach relativ schnell die Sachen dann loszulassen, runterzukommen und das nicht alles überzubewerten. Also es klingt natürlich jetzt ein bisschen komisch, weil es aber ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, so auch runterzukommen zwischendurch.
Ja, das glaube ich auch. Man sieht das bei Rockstars, die das bekanntlich oft mit Alkohol oder Drogen machen. Das ist jetzt für euch Sportler eher nicht so gut, aber das ist ja eine ähnliche Situation. Du stehst auf dem Feld, zehntausende Leute gucken zu, performen, wollen, dass du performst, feuern dich an. Das ist ja so ein Hype auch, der da so um dich entsteht. Das ist Wahnsinn. Es muss doch ein riesen Kontrast sein, wenn du danach allein auf dem Zimmer bist und, keine Ahnung, Fernsehen guckst, in den Spiegel guckst, was auch immer.
Ja, ist beides schön. Also wie ich gesagt habe, man muss es genießen, wenn es passiert. Und das ist einfach mega, so eine Atmosphäre zu haben. Aber natürlich ist man dann 3-4 Stunden komplett unter Spannung. Wahrscheinlich auch den ganzen Spieltag schon davor merkt man, wie die Spannung ein bisschen steigt. Und dann natürlich Höhepunkt mit dem Spiel und der Atmosphäre und so weiter. Und ja, dann muss man einfach schaffen, dann schnell wieder runterzukommen. Und dann ist es aber auch angenehm, wenn man dann alleine im Hotelzimmer ist oder mit den Jungs noch ein bisschen Karten spielt oder was auch immer, einfach um runterzukommen.
Ja, hast du dir irgendwelche so mentalen Techniken antrainiert, um möglichst schnell Abstand davon zu bekommen? Liest du Bücher? Machst du Yoga danach noch?
Ja, ich glaube, also Yoga nicht. Das ist schon, glaube ich, kann ja auch anstrengend sein, Yoga.
Stimmt, ja.
Also eher nicht. Nee, aber klar, also ich glaube, das machen viele Sportler, sich Sachen zu suchen, wie man eben seine Leistungsfähigkeit verbessern kann. Ich versuche zum Beispiel irgendwie mit Meditation ein bisschen runterzukommen, einfach das ja hinzukriegen, so Sachen loszulassen, direkt in Entspannung zu gehen nach dem Spiel, um sich da auch zu erholen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag nach dem Spiel meditiere. Aber es sind so Kleinigkeiten, wo man einfach ja vielleicht noch Sachen rausholen kann, um einfach besser zu spielen und auch besser zu recovern.
Ja, das sind, glaube ich, wertvolle Tipps auch für Nicht-Basketballer, weil auch jeder andere Mensch mal zu Hause liegt und irgendwie am nächsten Tag was hat, wo er aufgeregt für ist und da einfach wegzukommen davon. Ich glaube, wenn man sich da so ein paar Taktiken zurechtlegt, fährt man ganz gut damit. Und von euch Sportlern kann man immer viel lernen, gerade in solchen Zusammenhängen. Jetzt bist du hier im Teamhotel, du wohnst hier, aber theoretisch wohnst du, ich weiß nicht, wie weit ist deine Wohnung hier in Berlin weg?
15 Minuten.
mit dem Auto, oder?
Mit dem Auto, 15 Minuten, ja.
ist komische Situation, oder?
Ja, ich war auch schon ein, zwei Mal zu Hause.
Frische Wäsche geholt, oder?
Nein, aber einfach Zeit mit meiner Frau verbracht oder mit Freunden. Ist auch mal ganz schön. Zwischendurch sind wir wieder beim Abschalten. aber es ist natürlich einfach cool, die Situation, dass man hier in der Stadt ist, in der man lebt und hier die Corona spielen kann.
Mhm. Ist Berlin dein Zuhause schon geworden oder wo hast du dein Zuhause?
Ja, mittlerweile schon. Ich verbringe auch die meiste Zeit im Sommer hier. Also wenn ich nicht im Urlaub bin, also würde ich schon sagen, dass das mein Zuhause ist.
Mhm. Aber so zu Hause im Bett mal wieder zu pennen, das wäre schon auch eine nice Sache, oder?
Das wäre natürlich, da freue ich mich tatsächlich schon drauf.
Ja, ich mich auch. Ich bin auch schon so lange unterwegs wie ihr und das ist, glaube ich, so eins der Dinge, auf die man sich am meisten freut, einfach wieder im eigenen Bett zu schlafen, nicht in irgendwelchen Hotels oder so. Wie viel von der Außenwelt kriegt ihr hier als Mannschaft mit? Schaut ihr Nachrichten? Habt ihr irgendwie Kontakt zur Außenwelt oder ist das schon so eine sehr eingeengte Bubble?
Ja, es ist schon eine Bubble, muss man sagen. Also klar, man hat hier Kontakt zur Außenwelt, gerade jetzt auch hier in Berlin, einfach weil sehr viele Freunde und so hier von mir sind. Da ist der Kontakt natürlich ein bisschen ja größer. Jetzt in Köln war halt natürlich der Fokus ist halt auf Basketball und man versucht da sich darauf zu fokussieren. Aber klar, Nachrichten und sowas schaut man schon auf. Ja. Also man versucht sich schon auch zu informieren. Aber ja, der Fokus ist halt jetzt die letzte Zeit halt wirklich nur auf Basketball.
Und inwieweit seid ihr mit anderen Mannschaften hier mal zusammen? Trinkt man ein Käffchen oder so? Ich habe jetzt draußen vorhin gesehen, Nicolo Melli hat erstmal mit Zisis einen Kaffee getrunken am Nebentisch gerade, die alte Bamberger Connection. Zisis als General Manager mittlerweile bei den Griechen dabei. Hast du Kontakt auch zu den anderen Teams oder bleibt man sehr unter sich?
Ich glaube, ja, das kann man so machen, wie man das möchte. Ich glaube, wir bleiben jetzt eher unter uns, würde ich sagen. Aber klar, wenn man jetzt mal jemanden über den Weg läuft, mit dem man zusammengespielt hat, dann bleibt man natürlich mal kurz stehen, quatscht mal ein bisschen, setzt sich vielleicht auch mal hin auf ein Käffchen. Aber ich glaube, ja, wir als deutsches Team sind schon sehr, ja, auch ein sehr, sehr gutes Kollektiv und versuchen da natürlich auch die Teamchemie so aufrechtzuerhalten, dass wir einfach ja beieinander bleiben.
Unterscheidet sich da die Nationalmannschaft von deiner Vereinsmannschaft extrem, wo du ja auch viel unterwegs bist?
Tatsächlich nicht so wirklich, weil in Berlin haben wir auch, ich glaube, das ist auch einer unserer ganz großen Vorteile oder beziehungsweise unserer Stärken, dass wir so eine gute Team-Chemistry haben. Und selbst nach, was weiß ich, 10 Monaten aufeinander sitzen, kann man es immer noch ertragen, wenn man beim Essen dem gegenüber sitzt. Ja, das ist cool. Da haben wir auch eine gute, auch Freundschaften im Team. Und das ist jetzt hier auch in der kurzen Zeit bei der Nationalmannschaft auch schon sehr ähnlich.
Mhm. Wenn wir dabei bleiben, wir haben festgestellt, dass die Rollenverteilung sehr früh in der Mannschaft klar war. Gordy Herbert hat das auch offen kommuniziert. Dennis klar als Kapitän positioniert. Auch ansonsten weiß jeder so ungefähr seine Rolle. Wobo, den du aus Ludwigsburg auch noch kennst, du weißt, was er kann. Er kommt, bringt alles das, was er halt kann und geht dann wieder vom Feld. Hat aber keine zu großen und keine zu kleinen Ansprüche. Ich glaube, das ist auch was, was euch auszeichnet. Wie schafft man denn so eine Teamchemie? Ist es nur diese Rollenverteilung, dass jeder weiß, dass keiner enttäuscht ist von seiner Spielzeit oder steckt da mehr dahinter? Geht ihr zusammen essen? Woran liegt das?
Natürlich. Es ist schon immer wichtig, Rollen klar zu definieren, auch besonders in so einer kurzen Zeit, wo man jetzt nicht eine ganze Saison hat, wo man sich finden kann und unsere Rollen dann auch irgendwo entstehen, sondern es ist schon wichtig, dass dann auch die Coaches in der kurzen Zeit, in der man zusammen ist, das klar kommunizieren, damit auch jeder weiß, okay, hey, wenn ich das mache, dann spiele ich und das wird von mir gefragt und das kann ich bringen. Also das ist schon hilfreich, so wie Gordy das handhabt. Aber ich muss auch sagen, wir kennen uns schon sehr lange, der größte Teil des Teams. Wir hatten auch Jahre, in denen wir nicht so erfolgreich waren. Ich glaube, dass sowas schweißt auch immer zusammen und man hat gesehen, wir sind jetzt, die WM wird ja immer ganz gern hier in Medien nochmal aufgegriffen. Da hat man einfach gemerkt, klar, lief nicht so, wie es sollte und wir hatten uns das alles anders vorgestellt. Vielleicht waren wir aber auch zu dem Zeitpunkt davon noch nicht reif genug. Und jetzt haben wir daraus gelernt. Wir sind noch enger zusammengekommen und sind, ich glaube, dadurch auch ein bisschen zusammengewachsen. Und ich glaube, dadurch haben wir auch eine gute Teamchemie. Aber natürlich auch, Dennis lädt mal zum Essen ein, wir gehen irgendwo hin und das ist schon auch cool. Also es sind so Sachen, es kommen viele Sachen zusammen, die uns zusammenschweißen.
Ja, lass uns über deine Rolle im Team sprechen. Finde ich super interessant. Ich habe mit vielen Kollegen auch gesprochen, wer so gerade die Überraschung des Turniers ist. Und da ist immer wieder dein Name auch mit aufgeploppt. Bist du auch selbst überrascht von deinen Leistungen hier? Nein.
Das ist eine schwierige Frage, aber nee, also nein, bin ich nicht. Also ich versuche einfach das zu machen, was ich kann. Und das gelingt mir glücklicherweise in dem Turnier ganz gut. Aber ich ist jetzt nicht so, dass ich überrascht bin, dass ich das kann. Also
ja, das dachte ich mir, ja, aber dass du dann tatsächlich auf dem Level auch so performst, wie gesagt, das hat, glaube ich, nochmal viel überrascht. Du bist als guter Euroleague-Spieler bekannt, aber wenn es dann gegen NBA-Spieler geht, beispielsweise Gobert, ich habe eine Aktion im Kopf, da lief es bei euch nicht so richtig gut, du kriegst den Ball auf dem Elbow, gehst durch die Mitte, machst den End-One gegen Rudy Gobert. Das ist dann natürlich auch, glaube ich, nochmal so ein extra Push für sich selbst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist schon cool, gegen die Jungs zu spielen, aber im Endeffekt ist schon ein sehr, sehr guter Verteidiger auf jeden Fall. Aber ich glaube, in der Euroleague hast du auch oftmals, oder stand ich schon öfter mal in so einer Situation, wo ein etwas größerer Fünfer gegen mich ein Closeout spielt und das sind Situationen, die kennt man einfach. Und im Endeffekt ist es dann, ja, natürlich ist es dann Rudy Gobert, der vor einem steht, aber ich glaube, dann darf man einfach keinen, ja, nicht zu großen Respekt haben und dann sagen, okay, jetzt traue ich mich nicht zum Korb zu gehen. Also am Ende gibt es einen Grund, warum man da mit den Jungs auf dem Parkett steht und ich glaube, da braucht man auch das Selbstbewusstsein einfach.
Ja, absolut. Die Berechtigung hast du dir auch über die letzten Jahre erarbeitet. Beispielsweise dein Dreier fällt viel krasser. Ich habe dich ja intensiv in Ludwigsburg verfolgen dürfen, in deinen ersten Bundesliga-Jahren so richtig, wo du gewachsen bist, dann zu Alba, dann ging das Wachstum weiter. Wo siehst du dich? Ist da noch Potenzial nach oben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Dreier kann noch konstanter werden. Ich glaube, es gibt immer ganz viele Facetten im Spiel, die man noch verbessern kann. Und ich glaube, das ist gerade in Berlin eine coole Sache, dass es noch so ein Programm ist, die einen einfach immer weiter fördern, immer weiter ausbilden und eben nicht sagen, okay, du bist jetzt 25. Du stellst jetzt Blöcke und rollst zum Korb und da bleibst du jetzt, bis du 35 bist, sondern dass die auch einen in Situationen packen, wo man eben mehr lernen kann und sich als Spieler entwickeln kann. Und ich glaube, das hat mir die letzten Jahre sehr geholfen Und ich glaube, so eine Entwicklung muss nicht mit 28 vorbei sein. Da kann man auf jeden Fall noch was draufpacken.
Ja. Ja, gefällt mir auch deine Art des Spiels. Man sieht auch bei den Gegnern, dass dein Dreier extrem respektiert wird, dass da wirklich auch hart rausgegangen wird, dadurch natürlich wieder für dich die Möglichkeiten zu penetrieren. Gefällt mir gut und macht natürlich dann auch mega Spaß, vor allem wenn der Erfolg der Mannschaft dann noch mit dabei ist. Lass uns über den sprechen, über den Erfolg der Mannschaft. Im Speziellen vielleicht über das Spiel gegen die Montenegriner. Da müssen wir vielleicht einen Ticken zurückgehen. Ihr habt gegen Ungarn ein Spiel gehabt, das theoretisch bedeutungslos war. Ihr hattet trotzdem eine herausragende Spannung, was ja oft schwierig ist in solchen Spielen, wo du weißt, jetzt müssen wir halt das eine Spiel irgendwie überbrücken, da ist egal, wie es ausgeht. Dann hattet ihr diese bombastische erste Halbzeit gegen Montenegro. War dann da vielleicht so ein kleiner Spannungsabfall, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt diese Halbzeit können wir jetzt vielleicht mal so laufen lassen? Habt ihr natürlich nicht in der Kabine besprochen, ist mir auch klar, aber diese 3%, wo man dann im Kopf vielleicht zurückschaltet, dass das quasi der Effekt war, was euch dann in der zweiten Halbzeit nicht so gut getan hat.
Ja, natürlich. Wir waren nicht smart genug. Also das war klar, wenn du mit 24 in die Pause gehst, dann glaube ich, sind beide Teams eigentlich schon sehr nah dran zu sagen, okay, das Spiel ist vorbei. Und ich glaube, dann ist es immer extrem wichtig, wie man aus der Kabine kommt. Und wir haben es zwar angesprochen, wie wir aus der Kabine kommen wollen, aber es hat leider nicht funktioniert. Und die haben uns ein bisschen mit der Zone überrascht. Wir haben dadurch, dass wir offensiv nicht gescored haben, glaube ich, ein bisschen in der Defensive schleifen lassen. Und auf einmal ist es dann ein knappes Spiel geworden. Die haben natürlich keinen Druck mehr. Das Spiel ist im Prinzip verloren. Also kannst du auch werfen ohne Druck. Und dann fallen die Dinger und dann auf einmal ist es knapp. Es ist sowas weiß man natürlich im Vornherein, dass es nochmal eng werden kann. Aber klar, wir haben einfach ein bisschen zu früh Spannungen rausgenommen und gerade in der K.O.-Runde darf dir das halt nicht passieren.
Mhm. Zonenverteidigung ist ein gutes Stichwort, weil sehr viele damit große Probleme hatten. Ich weiß nicht, wie viele, seht ihr viele Spiele der Eurobasket?
Ja, also ich versuche schon eigentlich die meisten zu gucken.
Ist ja durchaus aufgefallen, dass alle damit Probleme hatten. Die Serben hatten damit Probleme, sind am Schluss sogar rausgeflogen. Die Spanier haben eine Box and One gespielt, die total schwierig war für die Litauer, denen plötzlich gar nichts mehr eingefallen ist. Sehen wir gerade das Comeback der Zone?
Das Ding ist halt, du hast im Prinzip plus minus einen Monat, um dich vorzubereiten. Du willst, dass jeder in Shape ist, du willst deine Man-Plays reinkriegen, du willst deine Defensive auch reinkriegen, du musst trainieren, du musst Vorbereitungsspiele haben und oftmals ist dann Zone einfach was, was dann hinten raus also als letztes behandelt wird und wo einfach sehr wenig Zeit bleibt teilweise. Dafür und ich glaube, das sind einfach viele Teams überrascht. Das ist auch ein ganz spannendes Mittel zu sehen, dass das viele Teams nutzen jetzt bei der Eurobasket. Ich würde nicht sagen, dass die Zonenverteilung wieder zurückkommt.
Hoffentlich nicht.
Ich glaube, wenn man sich da wirklich ein bisschen länger drauf vorbereiten kann, dann kann man auch Zonen relativ gut spielen. Und ich glaube, da ist eine Mann-Mann-Verteidigung schon effektiver. Wenn du die Zeit aber nicht hast und eben keine drei Plays hast, wo du weißt, okay, das wird funktionieren, dann kann es halt schwierig werden.
Ja, denkt ihr euch als Profis, geht es euch da wie in der Kreisliga, dass ihr denkt, oh shit, die Gegner spielen Zone, weil es halt einfach unangenehm ist zu spielen?
Ja, eigentlich haben wir schon die Spieler drin, die gut gegen Zone spielen können. Du hast einen Joe, der unglaublich guter Passer ist, den du einfach auf dem Highpost stellen kannst. Ich glaube, wir waren einfach ein bisschen unkonzentriert und das war unser Problem. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in der Zukunft nochmal so große Probleme mit einer Zone haben werden. Da kam einfach viel zusammen. Aber klar, Zone ist immer komisch zu spielen.
Ja. Lass uns noch ein bisschen über die Potenziale von eurer Mannschaft sprechen, wo die noch liegen, wo könnt ihr euch noch verbessern? Ihr hattet kurz vor dem Turnier dieses Happening, fand ich zumindest aus journalistischer Sicht betrachtet, gegen Slowenien, als irgendwie sich rauskristallisiert hat, ey, Deutschland hat eine krasse Defense und die Defense ist eigentlich das, womit du weit kommen kannst. Weiß nicht, ob es euch genauso ging. Wo siehst du denn noch Potenziale, jetzt abgesehen von der Zone oder vom Spiel gegen die Zone?
Ja, natürlich haben wir noch viel Potenzial im Team. Ich glaube, dass wir noch nicht am Maximum sind. Ich glaube, wir können noch besser spielen. Auch defensiv, klar, wir sind, ich glaube, da das ist schon auch unsere Identität, dass wir gut verteidigen wollen und hart verteidigen wollen, physisch sein wollen. Und das gelingt uns auch phasenweise sehr gut. Aber man hat auch gesehen, in der zweiten Halbzeit gegen Montenegro ist uns das gar nicht gelungen. Und wir haben da ein bisschen was von unserer Identität verloren. Mhm. Und ich glaube, da einfach smarter zu sein, das die ganze Zeit durchzuziehen, das wird uns auf jeden Fall noch helfen. Und das haben wir, ja, wie gesagt, phasenweise kriegen wir das sehr gut hin. Aber das können wir noch besser machen. Und offensiv, glaube ich, machen wir schon auch viele Sachen gut, aber ich glaube, es gibt immer noch Potenziale.
Bin gespannt. Ihr werdet wahrscheinlich noch ein paar Potenziale entfalten müssen, wenn es jetzt im nächsten Spiel gegen die Griechen geht. Eurobasket-Viertelfinale, wenn dir das vor dem Turnier jemand gesagt hätte, hättest du safe unterschrieben erstmal, oder?
Also meinst du dann mit Schluss im Viertelfinale?
Nicht unbedingt, oder? Aber wenn du sagst, so, ihr kommt ins Viertelfinale, hättest du schon mal einen Haken dran gemacht, oder? Es ist ein Erfolg.
Auf jeden Fall ist ein Erfolg, aber es ist jetzt nicht so Viertelfinale und dann ist ja vorbei. Dann hätte ich nicht unterschrieben.
Nee. Dann wäre ich auch nicht zum Interview gekommen.
Genau. Nee, also klar, es ist wirklich cool. Bei der letzten Eurobasket haben wir es auch geschafft. Da war dann gegen Spanien Schluss. Ich hoffe, dass es dieses Jahr weitergeht auf jeden Fall.
Wird auf jeden Fall gegen Giannis gehen, haben wir gestern gesehen, hat ein Top-Spiel abgeliefert, zumindest in der Schlussphase dann. Davor hatten die Tschechen es taktisch sehr clever gelöst, hatten immer mit zwei Großen gespielt, meistens Vesely gegen ihn gestellt und dann extrem auf ihn kollapsed, wenn er irgendwas gemacht hat und so ein bisschen gebetet, dass auf der Weakside die Dreier nicht fallen. Die sind nicht gefallen, entsprechend war das Spiel relativ lange ausgeglichen. Erstmal persönlich, wie ist es gegen Giannis zu spielen? Hast du schon mal gegen ihn gespielt?
Nee, ich hab noch nie gegen ihn gespielt.
Wie ist das, wenn du weißt, es geht gegen einen der weltbesten Spieler? Ist die Einstellung, die Motivation vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte höher?
Auf jeden Fall. Ich glaube, du willst immer gegen die Besten spielen und dich da beweisen. Und klar, er ist zweifacher NBA-MVP. Also er ist auf jeden Fall einer der Besten, die es gibt. Und das ist dann natürlich nochmal eine extra Motivation. Aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, man darf dann eben auch nicht eingeschüchtert sein und zu viel Respekt haben. Also wie gesagt, es gibt einen Grund, warum wir die im Viertelfinale spielen und ja, man darf da auch keine Angst haben davor.
Wie könnt ihr, Giannis, wie könnt ihr die Griechen stoppen insgesamt? Was muss gut laufen?
Ja, ich glaube, man kann sich da viel von den Tschechen abschauen, wie die das gestern gemacht haben. Das war schon beeindruckend, haben sehr smart verteidigt. Klar, natürlich, ich sag mal, der Supporting Cast von Giannis hat auch lange Zeit nicht getroffen, was es natürlich einfacher gemacht hat und man konnte dann die Zone noch weiter zustellen. Aber klar, es wird wichtig sein, dass man ihn einigermaßen kontrolliert. Ich glaube, alles kannst du ihm nicht wegnehmen. Aber klar, du musst ihn zu schlechten Würfen zwingen und konsequent rebounden, laufen und ja, offensiv aggressiv spielen.
Ja. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass die Griechen ihn taktisch nicht schlauer genutzt haben. Ist sehr selten auch als Pick-and-Roll-Spieler gelaufen, also als rollender Spieler. Wenig im Post den Ball bekommen. Da tut's halt natürlich auch weh. Anders wie wenn du draußen stehst. Also mal gucken, ob es da die ein oder andere Anpassung gibt. Aber ihr seid ganz gut vorbereitet, denke ich, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wir sind gut vorbereitet. Letztendlich, was es dann für ein Spiel wird, das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet.
Stimmung müsste halt auf jeden Fall da sein, oder?
Auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall die Stimmung in der Halle. Im ersten Spiel war es ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen leise für die Berliner Verhältnisse. Es ist natürlich wichtig, dass da die Fans in die Halle kommen und uns pushen. Ich glaube, da werden mit Sicherheit auch, ich habe das Spiel gestern gesehen, waren viele, viele griechische Fans in der Halle. Also von daher ist es wichtig, dass wir auch ein Heimspiel haben
und ja,
die Griechen da nicht lauter sind.
Trotz dieser leisen Stimmung so ein bisschen zu hören, dass bei Nils, bei Maodo und bei dir dann doch ein bisschen lauter gejubelt wurde als bei den anderen. Hast du es auch so wahrgenommen? Man merkt schon, dass ihr Lokalmatadoren seid.
Ist natürlich schön, aber wir brauchen halt die Fans die ganze Zeit. Das war auch eine der Sachen, die uns in Köln so stark gemacht hat, dass die Fans einfach wirklich die ganze Zeit Stimmung gemacht haben. Ich meine, wenn da ja, 15.000 oder wie viel auch immer einen da unterstützen, einen anfeuern und zujubeln, dann ist es, dann vergisst man so eine Müdigkeit ganz schnell und das macht einen Unterschied auf dem Feld, auf jeden Fall.
Dann hoffen wir das Beste. Die Daumen sind gedrückt, dass es morgen diesen Unterschied gibt. JT, vielen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht mit dir.
Sehr gerne, sehr gerne.